Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber. Und zwar heute zu einer Folge, auf die wir schon sabbernd seit Anfang des Jahres warten, weil da eine Serie heute zu uns kommt, die, ja, die heiß erwartetste Serie, man kann so sagen, ist, wir haben sie gewählt am Anfang des Jahres, zur heiß erwartetsten Serie des Jahres. Die Rede ist natürlich von Alien Earth. Und damit ich, Esther, mich mit diesem Wesen aus einer fremden Welt nicht allein beschäftigen und mich dem stellen muss, habe ich mir eine Mitstreiterin eingeladen, über die ich mich sehr freue, nämlich aus Moviepilots YouTube-Team. Hallo, Bea.
Hallo, Esther. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, das Sabbern bezieht sich natürlich vor allem auf das Alien, nicht auf uns. Also vielleicht sabbern wir auch, wer weiß. Aber wir starten jetzt unsere Maschine und nehmen Kurs auf einen Planeten, auf dem die Alien-Filme sich noch gar nicht so viel herumgetrieben haben. Auf die Erde. Alles begann 1979 mit Ridley Scotts Film Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, wie der deutsche Titel vollständig lautet. In dem Film, wo Sigourney Weaver sich als Ellen Ripley zum ersten Mal im Weltraum dieser übermächtigen Kreatur des Xenomorph stellte, dem titelgebenden Alien, damit die Leute es leichter aussprechen können wahrscheinlich. Stell dir vor, wir würden jetzt Xenomorph sagen, immer wenn wir über diesen Film reden.
Ja. Und Challenge accepted.
Ja, okay, wir versuchen das mal. Nein, aber wenn man alle Auftritte mitzählt vom Alien, die es schon so gab im Kino, sind es insgesamt 9 Kinofilme. Ich fasse sie nochmal zusammen, damit ihr sie euch und du natürlich auch, Bea, in Erinnerung rufen könnt. Es gab natürlich Alien 1 bis 4, der erste von Ridley Scott, der zweite von James Cameron, der dritte von David Fincher und der vierte von Jean-Pierre Jeunet. 79, 86, 92, 97. Es ist ja erstmal schon mal krass, was für Regisseure daran geknüpft waren, oder?
Ja. Aber eigentlich auch ganz geil, weil sie natürlich alle ihre ganz eigene Handschrift haben und aus den Filmen dann jeweils
was Eigenes
so,
machen konnten, obwohl ja dieses Konzept recht simpel immer das Einfache bleibt, da ist das Alien, das die Weltraummannschaften bedroht.
Ja, und wie kriegen wir das jetzt aus dem Raumschiff hier raus?
Ja. Dann folgten 2004 und 2007 die zwei Crossover-Filme Alien vs. Predator. Wo sich die Alien-Gemüter streiten, ob man die mitzählen sollte oder nicht zum Alien-Kosmos. Aber ich denke mir, weil das Alien mit drauf vorkommt, nehmen wir sie hier einfach mal mit. Und dann kam mit weiterem Abstand wieder 2012 Ridley Scotts Prequel Prometheus und dann noch Alien Covenant 2017. Und jetzt gerade erst letztes Jahr Alien Romulus von Fede Alvarez. Und man denkt, ja, so viele Alien-Filme, warum gab es eigentlich bisher noch keine Serie und jetzt ist sie endlich da? Aber vielleicht für dich als Anfangsfrage mal, Bea, wie stehst du eigentlich zu dem Alien-Franchise? Kannst du dich noch erinnern, wann du damit angefangen hast? Hast du da irgendwelche besonderen Gefühle für? Oder?
Ja, ich habe da sehr starke Gefühle für. Ich spüre ganz viel Liebe für das Alien-Franchise. Ich habe tatsächlich relativ spät damit angefangen. Also ich war schon so im Teenie-Alter, weil ich hatte als Kind immer Angst davor. Ich dachte, das sind ganz, ganz, ganz schlimme Horrorfilme. Sind sie ja jetzt eigentlich nicht so. Obwohl der erste ja schon noch so den stärksten Horror-Vibe hat. Und dann vielleicht würde ich sagen Prometheus, aber dazwischen ist ja auch eigentlich sehr viel Action-Vibes.
Aber man will den Kindern jetzt nicht zeigen, wie so ein, wie so ein Chestburster da aus der Brust rauskommt.
Ja, vielleicht, ne. Es ist nicht so ratsam. Deswegen als Teenie bin ich dann da eingestiegen und ich fand es ganz toll. Ich bin ein großer Ripley-Fan. Ich meine, sie taucht ja eigentlich in jeder taffe Frauen. Ich finde, pünktlich zum Frauentag gibt es dann immer diese Listen, wo sie natürlich niemals fehlen darf. Zu Recht auch, denn Sigourney Weaver als auch die Figur Ripley sind einfach grandios. Ich finde, die machen total Spaß. Ich war jetzt nicht der größte Fan von Alien Romulus, aber eben weil es für mich zu sehr so ein Legacy-Sequel
war. Finde ich spannend, weil ich habe Alien Romulus geliebt.
Ja, also ich finde, der sah wirklich wunderschön aus und hatte auch tolle Ideen. Ich mochte total gern diese Schwerelosigkeitsszene und auch die, wo sie ihre Körpertemperatur runterhalten müssen. Aber sonst war mir das zu viel Referenzen auf die Originalfilme. Und ich hatte eben, weil ich da auch mit Hardy noch ein Ranking gemacht habe, das ist... Auch falls ihr es gesehen habt, dann wisst ihr wahrscheinlich genau, was ich
sage.
Guckt
auf YouTube.
Ja, es ist in die Geschichte eingegangen, denn Hardy hat da ein paar interessante Takes und Platz 4 werde ich ihm niemals verzeihen, aber okay. Genau deswegen hatte ich die alle nochmal sehr prominent im Kopf und dann wusste ich auch diese ganzen Zitate und so. Das war mir dann schon ein bisschen fast zu viel Fanfilm und Das war, meine Hoffnung in Fede Alvarez war einfach zu groß, dass es halt so wird wie bei Evil Dead, dass er da so doch noch mehr sein eigenes Ding macht, aber trotzdem schafft, das Original zu ehren. Und das war mir dann zu sehr ein, hey, und wisst ihr noch das hier? Und wisst ihr noch hier? Und jetzt haben wir auch noch den Synth wieder hier und das.
Ja, ja. Ich kann es auch ein Stück weit nachvollziehen. Ja. Bei mir hat es nur einfach total die richtigen Knöpfe gedrückt und gleichzeitig mir trotzdem noch was Neues gegeben, wie zum Beispiel diese Beziehung zwischen Rain und Andy, die habe ich ja geliebt. Und einfach immer, wenn man aus dem Fenster guckt und da ist dann dieser Gürtel von irgendwie angesammelten Staub noch und man guckt dann so ins auf diese Raumstation, das war einfach nur so, oh, Augenweide.
Visuell war es wirklich ein Traum. Also da gehe ich 100% mit dir mit. Aber ja, ich glaube, für mich sind schon noch so die ersten, sind so, also ich bin weit nach den Ende 70ern auf die Welt gekommen, aber hab da trotzdem so sehr starke Nostalgiegefühle für und ich find's einfach...
An den ersten kommt da kaum was ran.
Ja, das stimmt. Obwohl ich auch, oder wenn wir nachher bestimmt gleich drauf reden, weil ich finde, da ist ihnen auch direkt zum Start hier was ganz Gutes gelungen.
Kommen wir
aber
gleich drauf.
Wie ist denn bei dir so?
Ich bin auch großer Alien-Fan, aber auch erst so im jugendlichen bzw. frühen Erwachsenenalter eingestiegen, weil ich früher gar keine Horrorfilme gucken konnte.
Geht mir ehrlich, ja.
Und dann erst so langsam schätzen lernte, was da alles drinsteckt mit dieser Space-Horror-Verschmelzung. Mhm. Insofern, genau, liebe ich die auch schon sehr und habe sie immer wieder geguckt und habe sie jetzt auch gerade vor der Serie alle nochmal geschaut, alle neuen so hintereinander weg. Hast du ja wahrscheinlich wegen dem Ranking letztes Jahr schon gemacht und jetzt nicht nochmal jetzt, oder?
Genau, obwohl ich zugeben muss, wir haben für das Ranking Alien was Predator und auch den zweiten haben wir tatsächlich rausgelassen.
Ja, zu Recht. Also durch den zweiten habe ich mich auch sehr durchgequält jetzt nochmal. Der kommt auch später vielleicht nochmal zur Sprache aus einem anderen Grund. Aber genau. Und deswegen ist es einfach so ein Franchise, was für mich so eine Gewalt mitbringt, die so einzigartig ist, so als eigenständige Sache, die sich jetzt nicht an so ein MCU noch oder so anbinden muss, sondern genau. Umso spannender, dass jetzt die erste Serie gibt und natürlich könnt ihr alle Filme auch nochmal gucken, sind alle bei Disney Plus zu haben, man muss gar nicht weit schweifen jetzt, weil Alien Earth kommt ja auch zu Disney Plus. Und bevor wir jetzt etwas tiefer in die Serie einsteigen, gibt's hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor vorher.
Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv streamen. Du willst noch mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Welt von Magenta TV 7 Tage kostenfrei. Und für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den Magenta TV Megastream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+ für nur 30 Euro monatlich. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Ich muss zugeben, Bea, ich war ja am Anfang etwas skeptisch, als die Alien-Serie angekündigt wurde, weil ich dachte, die lebt ja viel so von diesem Grusel und von dem Alien, was sich auf dem Raumschiff versteckt. Und jetzt sollten wir auf einmal eine Serie kriegen. Wie konnte die das über mehrere Episoden aufrechterhalten, eine Alien-Erzählung zu sein? Das war bei mir am Anfang so ein bisschen Skepsis mit dran geknüpft. Ging das dir ähnlich oder?
Absolut.
Warst du sofort Feuer und Flamme? Okay.
Nee, weil ich habe mir auch mich gefragt, wie das eben, ähnlich wie bei dir, wie soll es funktionieren über so eine Länge? Fühlt sich das dann nicht einfach an, wie eben, ja, jetzt zieht ihr das wie Kaugummi und dann auch noch soll es auf der Erde stattfinden? Fand ich interessant, aber ich hatte dann auch Sorge, dass es eben so ein bisschen wird wie bei Jurassic World. Dass dann tauchen die jetzt hier überall auf.
Finde
ich
einen guten Vergleich, ja.
Ja, dann gibt's, weiß ich nicht, so eine Supermarktszene oder so, wie dann da plötzlich die Aliens auftauchen. Das klang schon so, könnte das jetzt vielleicht was kaputt machen?
Und vor allem, weil ich das Alien will ich auch nicht ständig sehen. Ich will diese Bedrohung im Hintergrund haben, dass es vielleicht irgendwo von der Decke hängt und dann guckst du hoch und erschrickst dich oder so.
Ja. Und eben im Raumschiff halt auch einfach perfekt, weil erstens hörte ich niemand im All schreien Und zweitens ist halt so ein dieser klaustrophobische des Ganzen, das macht es ja noch mal schlimmer.
Kannst nicht weglaufen.
Du kannst nicht entkommen, genau. Und so im Supermarkt könnte ich halt auch einfach mal schnell ein bisschen abhauen.
Ja.
Und da kam ja dann auch so der erste Teaser, der jetzt auch noch nicht so...
Da raste nur was auf die Erde zu, mit dem Facehugger war das, glaube ich, drin,
genau,
ne?
Genau, ja, ja. Und war das schon die Katze? War das im ersten Teaser?
Ich glaube, die war erst im zweiten. Ah, weiß okay. Nicht mehr. Also man hat ja vielleicht zur Einordnung, weil ich nicht die Trailer und Teaser gesehen habe, ganz kurze Videoschnipsel immer vorher nur bekommen, bevor dann der erste richtige Trailer kam. Und nichtsdestotrotz war ich positiver eingestellt als vielleicht bei so manch anderen Serienfortsetzungen, weil ich dachte, Noah Hawley ist an diese Serie geknüpft. Ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Woran denkst du als erstes, wenn du den Namen Noah Hawley hörst?
Also, ich denke auf jeden Fall als erstes an Brilliance. Nee, ich finde, oh Gott, was war es denn, was er zuletzt gemacht hat, was mich richtig beeindruckt hatte? Was war denn sein letztes Projekt?
Also am bekanntesten ist er ja wahrscheinlich so für Fargo,
ja,
dass
ja.
er da die Serie erschaffen hat auf Grundlage des Kultfilms, aber hatte jetzt gar nichts mehr so unbedingt mit diesem Film zu tun, sondern war einfach auch nur wieder skurrile Gestalten, die mitten in Amerika in irgendwelcher Pampa rumlaufen und seltsame Dinge erleben.
Ja, ja, nee, das war ist natürlich super. Und aber, nee, was war es? Oh
also
Gott.
mein, was ich immer als erstes denke, ist Legion.
Ja,
die großartige
ja.
Noah Hawley-Serie, die natürlich eine X-Men-Figur aufgreift, aber wenn man diese Serie anguckt, denkt man, das ist keine X-Men-Serie, nee. Das ist einfach so was ganz Eigenes, völlig Wildes, Buntes.
Überhaupt Marvel würde man gar nicht denken.
Nee,
weil es
stimmt.
Ist
es ja auch eine Marvel, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ist eine Marvel-Serie, aber fühlt sich überhaupt nicht so an.
Nee, und es ist so brillant. Übrigens auch bei Disney Plus, wenn ihr jetzt durch Alien Earth
durch seid und wissen wollt, was dieser Mensch da noch so gemacht hat.
Ja, das ist wirklich ein verrückter Ritt, dann auch noch Dan Stevens in der Hauptrolle, Aubrey Plaza, auch wirklich fantastisch.
Und auch dieses Staunen und Grusel so nah beieinander. Und das hat mir halt auch so die Marschrichtung gegeben, dass ich gedacht habe, wenn er das auch bei Alien hinkriegt, dass er einfach so eigentlich bekannte große Namen nimmt, wie Fargo, wie X-Men, und die dann in so eine Schiene lenkt, wo man sagt, ich erkenne noch was da ist, aber er macht was Aufregendes, was ich vielleicht nicht erwartet hätte.
Ja.
Und das wollte ich. Und das habe ich ein Stück weit auch gekriegt, würde ich sagen, jetzt mit dieser neuen Serie. Das ist natürlich sehr schön, dass er da wieder liebenswerte Sonderlinge, seltsame Dinge tun lässt.
Absolut, absolut. Und das ist ja, wie gesagt, genau das, was ich mir eigentlich in Alien Romulus von Fede Alvarez gewünscht habe.
Ja.
Deswegen umso schöner, dass es jetzt hier scheinbar so funktioniert.
Ja,
also.
Ja. Und ich habe auch noch seinen Film Lucy in the Sky gesehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst, mit der Natalie Portman war da, glaube ich,
drin. Ich habe ihn nicht gesehen, aber...
Und den, muss ich sagen, fand ich ein bisschen eintönig. Also der hat mir nicht so viel gegeben, wo ich am ersten dachte, hat ja auch Weltraumthematik, die Astronautin, die da zurückkehrt. Aber umso schöner, dass er jetzt wieder in das Serienmilieu zurückgekehrt ist, um sich da auszutoben.
Er braucht es vielleicht auch einfach eher so Seriengeschichten auf längere Zeit zu strecken. Und hier ist ja auch, ich glaube, insgesamt sind es 8 Folgen, ne?
Genau.
Die jeweils alle so eine knappe Stunde gehen. Also.
Genau. Wir haben jetzt zum Start 2 Stück. Keine Angst, wir sprechen auch vor allem im Detail über diese 2 Stück jetzt. Werden euch jetzt nicht spoilern natürlich, was da noch kommt, aber vielleicht ein bisschen Vorfreude schaffen. Mal schauen. Und vielleicht ganz kurz noch zur Einordnung, damit ihr, wenn ihr euch im Alien-Franchise ein bisschen auskennt, wisst, wo jetzt Alien Earth angesiedelt ist. Wir haben in der Chronologie zuerst die Alien vs. Predator-Filme, die tatsächlich so 2000er spielen, wo auch die Filme rauskamen, warum auch immer. Dann haben wir das Prequel Prometheus, was wohl im Jahr 2093 spielt, also schon ziemlich in der Zukunft. Und Covenant 2104. Und dann machen wir wieder einen Sprung und dann sind wir nämlich schon bei Alien Earth im Jahr 2120 und am einfachsten merkt man sich wahrscheinlich, wenn man denkt, das ist so ungefähr 2 Jahre vor dem allerersten Alien-Film, der 2122 mit Ripley und dem Alien spielt, der ersten Xenomorph-Begegnung. Und dann kommen danach später noch hunderte Jahre, nein nicht ganz, aber Romulus ist 2142 und Aliens, also der zweite, 2179. Und so weiter und so fort. Also sie gehen dann immer weiter in die Zukunft, aber für uns ist eigentlich wichtig, wir sind schon relativ nah dran an dem Originalfilm, zeitlich verortet und deswegen vielleicht auch beim Alien-Design nah dran verortet.
Ich find's aber auch so geil, weil dadurch, dass Alien ja in quasi in den 80ern oder kurz vor den 80ern spielt. Das ist so ein, die haben ja alle so einen ganz klaren 80s-Look. Und das haben sie jetzt in der Serie hier ja auch übernommen.
Es ist mir auch aufgefallen, dass sie wirklich diese klotzigen Tastaturen und Bildschirme trotzdem für ihre Zukunftsvision weiter fortführen, ist schon stark.
Absolut. Auch die das Make-up und die Kostüme und so hat alles sehr starke 80er-Vibes. Und dann aber, weil ja Romulus und so davor spielt, nicht Romulus, weil ja Covenant und Prometheus davor spielen, die haben aber sowas richtig Futuristisches.
Warum? Haben wir uns zurückentwickelt oder ist es einfach wieder so ein nostalgisches, wir wollen, dass die Technik so aussieht in der Zukunft? Wer weiß?
Das ist die Frage, ne?
Ja, auf jeden Fall sind wir in der Zukunft, das ist schon mal klar, hunderte Jahre in der Zukunft, fast nicht ganz hunderte Jahre. Wenn wir jetzt 25 haben und die sind 100,
dann 22, 95 Jahre.
Ja, genau.
Ja.
Nur einfach zur Einordnung, damit ihr Bescheid, wo wir uns befinden, wisst, wo wir uns befinden. Und vielleicht reden wir jetzt erstmal über grob die Handlung, um euch ein Bild zu geben, damit ihr wisst, was auf euch zukommt, bevor wir dann ein bisschen tiefer einsteigen in klotzige die Computer-Designs und sowas.
Ja.
Bea, erzähl doch mal, was, wenn dich jetzt jemand auf der Straße fragt, ich habe doch gehört, da gibt eine neue Alien-Serie, worum geht's denn da eigentlich?
Ja, wo fängt man da am besten an? Ich finde, man kann auf jeden Fall schon mal direkt sagen, es gibt drei, in dieser Welt gibt es drei verschiedene humanoide Roboterwesen, wenn man so will. Einmal eben die Synth, das sind die Synthetics, die wir ja auch schon in den anderen Filmen angesehen haben.
Ich glaube, also, in den deutschen Versionen der Filme heißen die einfach nur Androiden, um es verwirrend zu machen.
Ach so, okay, ja, das ist natürlich.
Synth sind also Androiden, falls jetzt beide Worte bei uns im Podcast fallen, damit ihr Bescheid wisst.
Danke für diese. Das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber genau, das sind eben ja so künstlich intelligente Beings, Wesen. Mhm. Dann gibt's natürlich Cyborgs, die sind Menschen, aber eben nochmal irgendwie aufgebessert, verbessert, die haben dann irgendwie
Technik gepimpelte Menschen.
Genau, genau. Und dann gibt's jetzt hier die Hybriden, die Hybrids, die sind eigentlich auch wie die Androiden, künstlich intelligent, aber haben menschliche Gedächtnisse implantiert.
Also eigentlich das Bewusstsein, was aus dem menschlichen Körper in den synthetischen gepackt wurde.
Genau.
Deshalb Hybrid einfach, weil beides irgendwie drin ist, ne?
Ganz genau, genau. Und da haben wir jetzt direkt zum Start von der ersten Folge die ersten Hybriden, die eben das Gedächtnis von, oder ja, das menschliche Wesen von kranken Kindern übernommen haben. Und also die haben,
warum auch nicht, ne?
Ja, ich meine, total.
Es wird ja
nett
auch erklärt, dass gesagt wird, dass der erwachsene Körper das gar nicht so wegstecken würde, jetzt in einen künstlichen zu verpflanzt zu werden,
ja,
aber die Kinder offenbar schon.
Die sind, ne, resilient schon immer gewesen.
Ja, ja.
Und da finde ich es ganz gut, denn wir haben hier vor allem Wendy. Sie ist die erste von denen, die seht ihr auch schon auf allen Plakaten, das ist die Hauptfigur.
Die klare Hauptfigur, ja.
Genau, genau. Hat auch so ein bisschen so einen Ripley-Look mit ihren kurzen, dunklen Haaren. Und sie, ich finde das nämlich ganz gut, weil eigentlich ist es sehr fragwürdig, weil das, wie gesagt, das sind Kinder, aber in erwachsenen Körpern. Mhm. Und sie sagen eben, ja, ihr seid extra in erwachsenen Körpern, weil dadurch, ihr seid ja keine wirklichen Menschen. Das heißt, ihr wächst auch nicht. Ihr werdet nicht älter. Und deswegen haben wir gesagt, stecken wir euch direkt in erwachsene Körper. Bisschen komisch, wenn man bedenkt, dass es eigentlich Kinder sind.
Ja, hat auch lustige Side-Effects.
Ja, aber genau, so läuft das eben. Und
okay, das ist wichtig als Ausgangssituation auf jeden Fall, das zu wissen, dass es diese drei Formen gibt.
Mhm.
Außerdem würde ich sagen, ist noch wichtig, dass wir fünf Konzerne haben, die auf der Erde in dieser Zukunft existieren.
Genau, die auch unterschiedliche Planeten führen, leiten.
Ja, so
oder
die Herrschaft quasi haben, im Sinne von, sie dominieren. Also eins, Dynamics hat irgendwie den Mond. Dann sowas wie Weyland-Yutani kennt man als Alien-Fan natürlich, die auch später wie Raumschiffe herstellen und Forschung und sowas alles. Die haben, weiß ich nicht, den
Saturn,
Mars und so.
Oder?
Genau. Ja. Prodigy, was jetzt dieser Hybriden herstellt, ist noch ganz neu auf der Erde. Aber letztendlich geht es natürlich darum, wer hat jetzt hier die Dominanz auf der Erde? Ne? Wer setzt sich da mit seinen unterschiedlichen Formen von synthetischen Wesen oder künstlicher Intelligenz oder so durch, ne?
Ja, genau. Und eine Firma hatte da nämlich einen ganz besonderen Plan, um da irgendwie noch mehr Dominanz zu besitzen oder auszustrahlen. Und deswegen haben sie, wie man das aus den anderen Alien-Filmen kennt, eine Crew ins All geschickt. Diesmal aber nicht eben, um andere Planeten zu erforschen, sondern wirklich gezielt, um Alienwesen,
außerirdische Lebensformen,
genau,
einzusammeln, könnte man sagen.
Ja, und dann zu Forschungszwecken und anderen allen möglichen, wahrscheinlich nicht ganz altruistischen Dingen mit nach Hause zu bringen. Und da starten wir dann direkt in der ersten Folge.
Aber sowas von direkt.
Wirklich. Und das Fand ich auch so brillant, weil man hat wirklich das Gefühl, okay, wir sind wieder komplett, das ist quasi Alien, der erste Teil, weil wir haben diese Crew, wie gesagt, 80er Jahre Vibes. Aber dann macht die Serie eben so einen Cut, denn wir kriegen das meiste gar nicht wirklich zu sehen. Wir wissen schon direkt, das wird nur erzählt, dass die Crew viele Leute verloren hat, eben durch diese Alienwesen, dass es sie sehr viel gekostet hat, die alle einzufangen. Und dann...
Und wir wissen, dass das Raumschiff gerade abstürzt.
Genau. Denn sie werden, surprise, surprise, die Alienwesen brechen aus diesen Gefäßen und was weiß ich, wo sie alle festgehalten werden, brechen sie aus und attackieren die. Und wir haben auch hier wieder einen Synth, der es gerade noch so schafft, das Raumschiff sich in Sicherheit zu bringen, das Raumschiff in Richtung Erde zu landen.
Der ist tatsächlich kurz eingehakt, ein Cyborg.
Also
ein
Cyborg.
Mensch, aufgerüsteter Mensch, ja.
Genau, genau. Und man sieht das auch an seinem tollen Arm. Und dann krachen sie eben auf die Erde ein, glücklicherweise direkt in unmittelbarer Nähe, wo sich auch die Hybriden befinden. Das war schlau gelegt. Und
in der Stadt im Prinzip dieses Gründers von Prodigy heißt ja das Unternehmen auch, ne? Und deshalb, steckt das da in so einem Haus drin und dann sagt er, ist mein Haus, da kann ich auch angucken, was da bei mir reingekracht hat, mein Besitz. Aber natürlich die Raumschiffbesitzer Weyland Yutani sagen, stopp mal, unsere Forschungsergebnisse gehören uns, und dann ist da auch so ein Konflikt da, ne?
Ja. Und das ist halt echt schön, dass wir haben zum einen dieses Diplomatische, aber natürlich auch super viel Spannung, Action und leichte Horrorelemente, denn wir haben jetzt einfach dieses Wohnhaus, wo mehrere unterschiedliche Alienwesen ihr Unwesen treiben und natürlich auch wieder ein altbekannter Xenomorph. Und jetzt gibt's eben diese Hybriden-Kinder, die, da sie ja unbesiegbar sind oder im besten Falle
unsterblich im weitesten Sinne, erstmal übermächtig natürlich auch mit ihrer Stärke, da auskundschaften sollen, was da los ist.
Genau.
Ja, ich glaube, soweit kann man gut zur Handlung sagen, das ist so die Rahmenhandlung und dann geht's richtig los. deshalb an dieser Stelle nochmal an euch da draußen. Wir werden jetzt tatsächlich auch detaillierter über die ersten zwei Folgen reden. Wenn ihr da noch nicht so konkret zu erfahren wollt, dann guckt erstmal und dann kommt zurück. Ansonsten steigen wir jetzt auch ein bisschen tiefer ein, um natürlich auszuloten, ob sich die Serie lohnt mit dem, was sie da so macht. Ihr seid gewarnt, hier geht's los. Ich würde gerne als ersten Punkt mal ein bisschen angehen. Wir haben jetzt den Schauplatz Erde. Funktioniert das? Denn wir hatten ja fast alle Alien-Filme bisher immer so im Weltraum angesiedelt. Wir hatten gerade drüber gesprochen, man kann nicht weg, man ist da in der Leere des Raums gefangen. Mhm. Und jetzt haben wir aber natürlich die Erde, wo ein ganzer Planet mit dran hängt. Und ich habe dann auch, als ich jetzt meinen Alien-Rewatch nochmal gemacht habe... Und Alien vs. Predator ist, glaube ich, mein absoluter Hassfilm. Und das spielt ja auch auf der Erde in einem Kleinstadt-Setting, wo ich denke, ich will keine Xenomorph, die durch den Supermarkt laufen. Ich will die in meinem Raumschiff haben. Und aber das finde ich halt, das löst die Serie so gezielt gut, weil wir haben am Anfang dieses abstürzende Raumschiff und selbst wenn es abgestürzt ist, begeben wir uns ja mit den Hybriden und mit den anderen Soldaten und Rescue Unit und wer da noch so rumläuft, in dieses Raumschiff im Gebäude rein. Mhm. Und dadurch haben wir ja trotzdem das Raumschiff-Setting, ob da jetzt vorm Fenster der Weltraum ist oder auf einmal das alles übergeht in so ein Treppenhaus von einem ganz normalen Gebäude, macht es ja für mich irgendwie auch noch ein Stück weit spannender, weil ja die Serie da was verschmelzt von, sollte das wirklich zusammengehören? Ist das nicht gefährlich, wenn wir da jetzt einfach so übergehen können? Insofern, hat das für dich auch funktioniert, dass das Raumschiff trotzdem diesen Weltraumgedanken mit auf die Erde bringt?
Absolut. Also ich finde, die ersten beiden Folgen haben das echt sehr, sehr gut gemacht. Und gerade, es ist ja zuerst nur im Raumschiff und dann öffnet sich's aber und du merkst, ach ja, stimmt, da ist ja noch dieses ganze Wohnhaus. Aber auch das Wohnhaus ist natürlich, ne, nachdem da so ein fettes Raumschiff reingeflogen ist, ist nicht mehr so nutzbar wie vorher. Und da sind dann natürlich nochmal andere Gefahren. Also man kriegt's ganz gut hin, dass sie ja... Weil so gesehen ist natürlich der Weltraum auch nochmal spannender als Setting, weil du kannst da auch nicht einfach rausspazieren und selbst wenn du irgendwie mit einem kleinen Flugzeug oder mit deinem Raumanzug, bist du ja trotzdem in einem fremden Gefilde und so weißt du zwar, okay, das ist ein Wohnhaus, aber hier, dann ist da der Gang komplett eingestürzt oder da hängen irgendwelche Kabel raus oder sonst wie. Überall ist alles dunkel, weil der Strom natürlich gekappt wurde und deswegen können sich trotzdem jetzt an jeder Ecke irgendwelche gefährlichen Dinge und Wesen verstecken und das macht's dann halt trotzdem auch nochmal spannender und holt uns, also hält uns noch fern von dieser Supermarktsituation.
Ja, ja. Ich dachte zwischendurch auch so ein bisschen irgendwie wie The Raid mit Aliens. Sie müssen jetzt nicht durch so ein Hochhaus kämpfen.
Geil.
Wo überall Gefahren lauern. Und nichtsdestotrotz finde ich es dann irgendwie auch spannend, dass wir auf der Erde sind, weil ich habe dann angefangen zu überlegen, was haben wir eigentlich über die Erde, die zukünftige Erde gelernt in den vorigen Filmen? Das war eigentlich nur das, was an Technik und an Gedankengut mit auf die Raumschiffe gegeben wurde. Mhm. Und jetzt können wir auf einmal sehen, wie sieht eigentlich die Zukunft von Alien aus, da wo sie ihren Anfang genommen hat auf der Erde. Und da können wir natürlich auch viel lernen.
Ja, auch wie sie dort leben und so, was da anders ist. Ich finde es aber auch ganz schön, zumindest bis jetzt, was wir da so gesehen haben, wirkt es nicht so wie dieses klassische, okay, so sieht die Zukunft aus, überall sind nur noch fliegende Autos und alles ist total fancy und so. Das sieht ja schon alles auch so ein bisschen... ein bisschen zerrüttet.
Gelebt, aber doch irgendwie ein bisschen anders.
Ja.
Genau. Und deshalb hat mich auch so ein bisschen dieses, einfach der Ansatz überzeugt von, wir sehen jetzt eine Zukunft, die wir uns bisher nur ausmalen konnten, grob. Und wer vielleicht die Trailer gesehen hat, weiß, das sieht ja schon unglaublich bildgewaltig alles aus und bombastisch und so. Und die Serie macht das auch so mit so kleinen Stellschrauben, dass sie sagt, okay, wir sind jetzt in der Stadt New Siam oder Prodigy City. Mhm. Dann fragst du dich, werden in der Zukunft Städte nach Konzernen benannt? Vielleicht wirklich. Ich meine, es werden ja jetzt schon Stadien noch irgendwelchen Firmen benannt. Warum nicht auch in der Zukunft, wenn die sozusagen ihre Vorherrschaft gefestigt haben und vielleicht so regierungsmäßig auch dafür einstehen? Und generell finde ich auch, vielleicht können wir da hier auch gleich mal einhaken in dieses Visuelle, das ist der Serie auch sehr gelungen. Ja. Also die Bilder, die könnte man logisch auch im Kino gucken, ohne jetzt da einen großen Schnitt zu sehen, dass man sagt, das ist nur TV-Standard oder so.
Ja, also da sieht man auf jeden Fall, da ist ordentlich Geld geflossen und es hat sich auch wirklich gelohnt. Ich finde, es gibt so ein paar Details, wo das CGI jetzt vielleicht nicht ganz so schön aussieht, aber...
Hast du mal ein Beispiel?
Ich finde die Katze.
Okay.
Und diese aufgeplusterten Blut-Luftballons, nenne ich sie jetzt mal, die sind auch manchmal etwas...
Okay, verstehe. Also so die Wesen, wo du sagst, was nicht das Xenomorph ist, sondern was dann noch so rumkreucht und fleucht ist, dann...
Obwohl ich die anderen Wesen eigentlich auch trotzdem ganz gut finde, es ist nur da. Aber ich finde auch da, das ist wirklich meckern auf hohem Niveau, es sieht trotzdem noch gut aus. Es ist jetzt nicht grottig schlecht, dass das irgendwie einem richtig negativ auffällt. Also es ist schon, man sitzt schon überwiegend da und denkt sich, boah, krass.
Ja, also Sets und Effekte fand ich auch erstklassig. Ich musste immer an diese eine Szene denken, die mich so einfach zum Staunen gebracht hat. Wir sind da in einem Einsatzwagen und fahren dann zu diesem Unfallort, begleiten einen jungen Soldaten oder Sanitäter, der da sozusagen mit in dieses Haus soll. Und dann öffnet sich so die Tür und es liegt Staub in der Luft. Dann geht da so ein Wind auch durch. Dann sieht man so über einem selbst dieses Raumschiff in der Häuserfassade stecken, wo ich so, mein Herzschlag hat sich so angezogen und dachte, boah, riesengroße Bilder, was wir hier vorgesetzt bekommen.
Ist auch so eine schöne lange Kamerafahrt, die da passiert, wie man sieht, wie sie nach und nach dieses, was noch übrig ist von dem Wohnhaus versuchen einzunehmen. Ja. Also wirklich, wirklich toll. Also es könnte teilweise auch einfach Kinofilm sein.
Ja, ja, teilweise musste ich auch, also ist natürlich hochgegriffen jetzt der Vergleich, aber an Avatar denken, so mit der Arbeit, wie der Film mit Ebenen arbeitet. Mhm. Wir sind zum Beispiel in diesem Raumschiff drin und dann hängt vorne ein Kabel raus, hinten ist ein bisschen Funkenflug, Staub liegt in der Luft, dann geht's noch irgendwo in den Abgrund runter. Also man weiß, da wird so ein Bild auch aufgebaut, richtig bewusst als nicht nur eindimensional, sondern da steckt so viel drin, dass man da nur staunen kann. Also das hat mich schon sehr überzeugt. Und dann noch dazu genommen halt mit diesem retrofuturistischen Look der 80er, dass alles so zusammenpasst, ist schon beachtlich.
Absolut, ja. Ja, das ist echt. Also da könnt ihr euch auf was gefasst machen. Und man muss dazu sagen, wir haben jetzt nur die Screener gesehen. Das heißt, wir hatten für jede einzelne Einstellung auch noch fett unsere E-Mail-Adressen als Wasserzeichen über dem Bildschirm. Also wenn das so schon richtig gut funktioniert, wird das zu Hause auf. Ich denke mir bei sowas immer, schade, dass sie da nicht irgendwie für die ersten beiden Folgen so eine Kinopremiere einfach machen, dass man das nochmal auf der großen Leinwand sehen kann.
Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn Ewi einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.ewi.de. www.e-wie-einfach.de.
Ich würde ansonsten auch gerne noch über dieses Synth-Thema oder Androiden oder Hybrid oder was auch immer reden, was ich sehr spannend fand, so als, weil es ist ja schon immer Teil der Alien-Welt.
Ja.
Da muss immer irgendwo ein Android rumlaufen. Entweder am Anfang noch geheim und dann hüllt er sich als ein Bösewicht oder so. Oder auch halt als von Anfang an guter Gesell, der irgendwie nur unterstützen will. Und jetzt finde ich es einfach spannend, dass die Serie sich traut, da auch ein Stück weit tiefer einzutauchen und sich das auch richtig als Thema auf die Fahne zu schreiben. Also wir wissen ja irgendwie, dass Weyland-Yutani in der Zukunft dann sich durchaus wahrscheinlich mit den Synths auch weiter noch was durchsetzt. Beziehungsweise, nee, es war ja die Covenant und so war ja davor, kann sich auch noch ändern. Aber wir haben nie so richtig definiert bekommen, was hinter diesen Androiden steckt.
Also, nur, dass alle ihnen misstrauen.
Ja, genau. Dass es einfach nur Maschinen sind. Und ich habe mich da echt zwischendurch häufig auch so an Blade Runner erinnert gefühlt beim Gucken von Alien Earth, weil ja diese Serie auch erforschen will, was das Menschsein überhaupt bedeutet.
Ja.
Wenn man jetzt ein menschliches Bewusstsein in den künstlichen Körper verpflanzt, was tut das mit dem Menschen? Ist man dann, das wird dann zwischendurch ihnen auch nahegelegt, jetzt faltet euch mal irgendwie menschlicher oder so, so wird ihr menschlich wirken. Aber wollen sie das überhaupt? Ist das ein Ziel für sie, wenn sie jetzt einen neuen Körper bekommen haben? Und das fand ich dann spannend, dass die Serie sich da wirklich so weit reinhängt, dass ich teilweise dachte, finde ich jetzt gerade spannender als das Alien
ja,
selber.
Ja, wirklich, ne? Das ist faszinierende psychologische Fragen, die dir da eröffnen. Und ist ja auch schön dann mit den, in Anführungszeichen, echten Menschen, weil die ja auch unterschiedlich auf jetzt die Hybriden zum Beispiel reagieren. Also wir haben ja welche, die gar nicht wollen, dass die irgendwie vermenschlicht werden, dass sie eigentlich mehr nur als stumpfe Soldaten einsetzen können. Und dann wiederum aber eben andere, die sie wirklich als Menschen sehen und dann ja auch Gespräche wie, ja, vielleicht müssen wir hier nochmal was an den Einstellungen ändern, damit sie mehr diese Fake-Pubertät nachempfinden können. Also.
Wir haben jetzt keine Hormone mehr, aber müssen sie trotzdem irgendwie noch so einen Pubertätskreislauf durchlaufen?
Ja, und es ist halt auch so spannend. Also, sie machen auch sehr viel, das Thema Peter Pan und Nimmerland und für immer Kinder sein auf, weil, wie gesagt, ne, das sind, die Gehirne oder eben das Innere von Kindern in jetzt Erwachsenenform, aber sie sind ja trotzdem noch mental auf so einem Stand. Und wenn
habe ich mich dann auch gefragt, entwickeln die sie jetzt noch weiter oder bleiben die immer Kinder? Das weiß man ja auch nicht.
Ja, ja.
Das ist spannend.
Das ist echt, also.
Und ich muss auch zugeben, ich liebe diesen Humor, der dadurch entsteht, mit Kindern in Erwachsenenkörpern. Also am Anfang ist es natürlich total creepy, dass man denkt, man hat jetzt Kinder und man steckt die und sagt jetzt, so, jetzt seid ihr plötzlich erwachsen, ihr müsst damit umgehen.
Ja.
Aber es gibt halt auch so lustige Situationen, wie sie fasst sich an ihren Oberkörper und sagt, was ist das?
Ja.
Brüste.
Die bewegen sich, wenn ich renne.
Und auch in späteren Folgen, ohne zu viel zu verraten, es gibt einfach so Situationen, wo zwei Hybriden sehr schön miteinander interagieren und der eine ist irgendwie, man sieht so wunderbar kindlich bockig, aber der ist halt ein Erwachsener, ne? Und das, man sieht durch das Schauspiel gleichzeitig so, dass da so eine Diskrepanz drin ist, ist einfach so herrlich gemacht.
Ja.
Unbedarft irgendwie, wie sie manchmal in die Situation reingehen und dann gleich wieder, jetzt haben sie diese große Kraft und Rechenleistung in ihrem Kopf und so, wie gehen sie damit um? Schön gemacht. Und das liefert mir dann tatsächlich, weil ja das Alien schon eher so ein Horrorwesen ist, was die Angst machen soll, den notwendigen emotionalen Kern für die Serie auch. Denn wir haben dann natürlich auch zwei Geschwister, kann man ja schon sagen, ist in den ersten Folgen drinne, die da mit zu tun haben. Denn die Hauptfigur Wendy, wir haben sie ja vorhin schon erwähnt, ist jetzt in diesem hybriden Körper. Aber sie hat auch noch einen Bruder, der sie eigentlich für tot hält. Und den überwacht sie immer und hat natürlich auch Angst um ihn, was er jetzt so anstellt in seinem Leben. Und diese Dynamik von den Zweien ist natürlich nochmal was ganz anderes, was wir vielleicht noch gar nicht so unbedingt in der Form kennen im Alien-Franchise. Oder fällt dir da noch irgendein anderer Film oder Szene ein, wo du sagst, da hatten wir schon mal so eine richtige Beziehungsauslotung von, was ist jetzt, wenn der eine menschlich ist und der andere nicht mehr?
Naja, also in Alien Romulus hatten wir ja dieses...
Genau, bei Rain und Andy, das ist auch das Einzige, wo es mir sofort einfällt, dass ich sage, da wird das mal verhandelt.
Ja, aber sonst eigentlich nicht. Also man könnte vielleicht...
Vielleicht doch in Wiedergeburt mit Winona Ryder.
Stimmt, ja. Und vielleicht auch so ein bisschen in Prometheus.
Mit David.
Ja, mit David. Aber das ist ja eigentlich erst so dann dafür schon zu Kalkül, dass sie ihn gar nicht mehr so wirklich als Menschen wahrnehmen können. Eher mit den beiden Davids, wenn sie sich
stimmt, wenn sie ihre Flöten rausholen.
Genau,
das gefällt mir halt auch gut. Und dadurch, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch bei dieser ganzen Peter Pan, weil das wird ja wirklich viel zitiert.
Ja.
Und dann dachte ich, warum gucken die in 100 Jahren immer noch diesen Disney-Animationsfilm von Peter Pan?
Es gibt auch schon ein paar neuere Versionen.
Ja, ja. Aber natürlich, diese Nimmerland-Komponente von den Kindern, die jetzt da in so eine Welt geschleudert werden, bietet sich total an. Es gibt auch so ein richtig cooles Zitat, was dann auch der Gründer von Prodigy, ich glaube, in einer der ersten Folgen vorliest, wo er, also wirklich von James M. Barry, dem Autor, der Peter Pan geschrieben hat, beim Erwachsenwerden verliert der Mensch die Gewissheit, dass er gewinnen kann. Mhm. Und das ist eigentlich ein geiles Zitat für so eine Alien-Serie, wo halt das Alien die ganze Zeit im Hintergrund schlummert und denkt, ja, die Menschheit, ist die wirklich die Gewinnernation oder ja, kommt da jetzt gerade was auf sie zu, was sie nicht besiegen können? Das fand ich schon stark.
Absolut.
Und vielleicht dieser Boy Cavalier, dieser Prodigy-Gründer auch so ein Stück weit als der verführerische Peter Pan, der ist gelangweilt und deshalb sucht er sich halt Leute, die er mit nach Nimmerland nimmt und vielleicht sich auch ihn entledigt, wenn er sie nicht mehr für brauchbar hält. Ja. Oder wenn sie erwachsen zu erwachsen werden.
Absolut, weil er möchte das ja eigentlich auch gar nicht zulassen und er hält sie ja auch von ihren Familien fern.
Ja.
Also es ist wirklich, also sehe ich absolut, dass das die Intention dahinter ist. Der hat ja auch selbst von seinem Aussehen her was Peter Paniges.
Er ist ja selbst ja auch noch nicht sehr
genau,
alt. Genau.
Der Jüngste, was? Trillionär.
Ja, also im Deutschen ist das dann Billionär, man muss ja immer umrechnen.
Ach ja, stimmt, ja.
Die haben ja kein Milliarden, die Englischsprachigen,
stimmt.
Deshalb kommt da gleich Billion, also der, ja. Also sehr reich, der Führer der letzten der fünf Konzerne, die wichtig sind.
Ja.
Ja, dann lass uns doch mal konkret wirklich auf die Figuren schauen, was uns da so an Personal begleitet und ob das für uns funktioniert oder nicht. Fangen wir mal ganz vorne an. Bei Wendy, beziehungsweise Marcy heißt sie ja, bevor sie in ihren hybriden Körper gepflanzt wird. Aber wir nennen sie jetzt mal Wendy, der Einfachkeit halber. Und weil es natürlich so schön zu Peter Pan passt. Und alle hybriden Peter Pan Lost Boys Namen oder Peter Pan Personal Namen kriegen. Sydney Chandler kannte ich vorher noch nicht so unbedingt. Also ich habe dann in ihre Filmografie geguckt und dachte, ja, Don't Worry Darling habe ich eigentlich gesehen. Konnte ich mich jetzt nicht unbedingt an sie erinnern und so.
Nee, aber wenn wir mal ehrlich sind, da hat man doch versucht, einfach alles wieder zu vergessen. Außer die fantastische Darbietung von Florence Pugh und Chris Pine.
Ja,
aber alles andere, weg damit.
Auf jeden Fall finde ich sie als Hauptdarstellerin echt super gelungen. Also sie hat mich jetzt schon überzeugt, dass ich Lust habe zu sehen, wo sie noch so hingeht in ihrer Schauspielkarriere. Und sie hat ja so was Kindliches tatsächlich auch noch, so diese Rehaugen, die dich angucken, so ganz unschuldig und neugierig, was natürlich ideal für diese hybriden Figur passt, die eine kindliche Erwachsene irgendwie ist. Und dann trotzdem so eine gewisse Stärke transportiert.
Ja.
Ja.
Ich finde sie auch richtig gut gelungen. Also sie ist auch, wie habe ich ja vorhin schon gesagt, erinnert teilweise irgendwo an Ripley, aber gar nicht unbedingt wegen ihrer Art, sondern einfach, weil sie auch sie ist so eine Heldin, für die man routen will.
Mhm,
und wo man sich eigentlich direkt, man sieht sie direkt und denkt sich, oh ja, auf deine Seite möchte ich mich schlagen, bei dir möchte ich sehen, dass du gewinnst, was wir ja auch dann in den späteren Filmen mit Noomi Rapace hatten, was auch hier, finde ich, wieder sehr gut funktioniert. Ich bin auch total positiv überrascht von der Schauspielerin. Ich habe nur gesehen, oh, die Tochter von Kyle Chandler, also irgendein Nepo-Baby.
So.
Ja. So, wie bist du denn an deinen Job gekommen? Aber die hat ja wirklich auf jeden Fall, also was wir jetzt hier schon gesehen haben von ihr, fand ich auf jeden Fall beeindruckend.
Ja.
Und wie du auch schon sagst, sie strahlt dieses Kindliche aus und trotzdem aber irgendwo auch, was natürlich äußerlich dieses Erwachsene und man kauft ja auch diese Stärke und alles ab. Also da freue ich mich schon zu sehen, wo es noch überall hingeht mit ihr.
Vor allem, weil sie auch relativ zierlich ist, so als Person, aber dennoch natürlich dann sich da irgendwelchen Aliens entgegenstellen muss oder auch im Kampf natürlich besondere Fähigkeiten dann irgendwie hat, dann noch so eine Art Schwert dazu kriegt, wo man denkt, ja, das kann sie transportieren. Dann weiß sie uns, wie sie uns einnehmen muss, auf jeden Fall.
Auch gut besetzt mit Rückblick auf die Marcy. Also das sind nicht dieselben Schauspielerinnen.
Genau.
Und ich finde, man hat das Gefühl, so wenn man ihr tief in die Augen guckt, dann sieht man da die Marcy wieder. Also
die Kleine, wie alt ist sie? 10 oder 11 oder so, als sie sozusagen transplantiert wird? Ja, liegen sie ja mal nebeneinander.
Ja.
Der Schritt ist nicht so riesig groß, weil das ja auch eine junge Erwachsene irgendwie ist, die wir dann da kriegen. Aber trotzdem reicht es aus, um zu sagen, okay, jetzt ist sie erwachsen.
Ja, es funktioniert auf jeden Fall.
Dann haben wir als nächste Hauptfigur, würde ich jetzt als zweitwichtig einordnen, noch Joe oder CJ wurde irgendwie in irgendwelchen Promos auch schon genannt. Ich weiß noch nicht so richtig, manchmal wird auch Hermit genannt.
Ja, steht ja eigentlich auch auf seinem
wahrscheinlich sein
Anzug,
Nachname, nehme ich mal an.
Ja.
Genau, gespielt von Alex Lawther.
Ja.
Und als ich wusste, dass Alex Lawther in Alien Earth mitspielt, habe ich mich ja schon riesig gefreut. Was war dein erster Berührpunkt mit ihm, weißt du das noch?
Oh Gott, diese diese Seelenzerstörer-Folge von
Black Mirror. Oh ja.
Oh Gott, wo man die ganze Folge über mit diesem armen jungen Mann mitempfindet und dann am
Ende
erfährt.
Dann kommt dieser Twist, Verraten wir nicht, guckt es euch an, Alex Lauthers Black Mirror-Folge.
Ja, aber jetzt natürlich zuletzt in Rogue One, wollte ich gerade schon sagen, in Andor in der ersten Staffel, da hat er ja auch, ich glaube...
Auch so eine herzzerreißende Rolle.
Ja, ja, es ist die zweite oder dritte Kurzgeschichte, wenn man so will, ganz, ganz, ganz toll.
Ja, also, und ich finde auch, er hat immer so eine interessanten Rollen, so eine bisschen Außenseiter, wenn ich dann auch, es gibt so einen, den habe ich in Berlinale gesehen, aber der kam, glaube ich, auch so nach Deutschland, Freakshow, so ein Highschool-Schüler, der irgendwie anders ist und sich dann da definieren muss, oder ich glaube, sehr bekannt ist er auch für The End of the Effing World
bei
Netflix,
natürlich.
Da hat er diesen Serienkiller mit irgendwelchen Instinkten gespielt, auch ganz herrlich.
Toll war die Serie, ja.
Ja, ja. Und deshalb mag ich ihn als Schauspieler unglaublich gerne und war jetzt gespannt, wie sie ihn jetzt als neuen Sonderling oder Außenseiter da irgendwie reinsetzen. Und er hat einfach so eine, finde ich, so eine vorsichtige Verletzlichkeit, aber trotzdem, dass er sich irgendwie behaupten kann in der Welt. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Und der spielt ja jetzt einen Sanitäter, Medic, wie sie in der Serie sagen, der dann erst so ein bisschen rausfinden muss, dass seine Schwester vielleicht doch nicht gestorben ist, wie eine gewisse Firma es ihm suggeriert hat. Und dann können wir natürlich folgen, wie die zwei eventuell wieder zusammenfinden.
Ja, also ich glaube, da wird es noch sehr, sehr viele gute Sachen geben. Ich finde es auch schön, dass wir jetzt hier, du hast gerade schon gesagt, diese Verletzlichkeiten, die sieht man auch, aber eben allein durch seine Position auch eine ganz andere Seite von ihm, weil er ja auch schon so ein Anführer-Ding hat und halt vor allem die Ruhe bewahren kann, was ja bei einem Sanitäter auch eigentlich eher immer der Fall ist, denn die müssen ja in den schlimmsten Situationen...
Wenn alle anderen drum sie rumschreien,
genau,
müssen sie helfen.
Genau.
Ne?
Wenn ein Raumschiff in ein Wohnhaus fliegt und dann plötzlich lauter Alienwesen Unruhe stiften, dann weiß er immer noch, was zu tun ist und kann dann auch den anderen so ein bisschen Anweisung geben. Da freue ich mich sehr, noch mehr von ihm zu sehen, gerade in Verbindung auch mit seiner Schwester.
Und dann natürlich auch die Frage, ist er jetzt für seine Schwester noch verantwortlich, wenn sie theoretisch in einem erwachsenen Körper steckt? Muss er sich jetzt trotzdem noch um sie kümmern? Oder ist es eher umgekehrt, dass sie jetzt die Stärkere ist und sich um ihn kümmert, weil er jetzt der Verletzliche ist und nicht in so einem unzerstörbaren Körper steckt?
Und das sieht er sie überhaupt wirklich als seine Schwester an? Oder ist es für ihn einfach nur das seltsame Projekt von einem Billiardär?
Genau, das ist das schöne Menschliche, was wir noch ausloten können in den folgenden Episoden, die noch kommen. Ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, es gibt noch einen gewissen Kirsch, der rumläuft, gespielt von Timothy Olyphant aus Justified, kennt er ihn wahrscheinlich, oder aus vielen anderen, auch eine Star Wars Serie, Boba Fett oder wo war er drin?
Mandalorian
war es, okay.
Ich glaube in der zweiten Staffel ist er dieser Sheriff.
Er hat immer so dieses Western-Flair, aber jetzt ist er was ganz anderes, wie mit seinen...
Und Santa Clarita Diet.
Oh ja, stimmt. Ach, er hat wirklich schon viele Serien gemacht. Ja. Jetzt ist er Android, Mentor für die Hybriden, also schon ein vollkünstliches Wesen, was jetzt die halbkünstlichen Wesen anführen soll. Und man weiß nicht so richtig, man kann nicht so richtig einordnen, was sein Ziel ist oder welche Absichten er, wenn er überhaupt welche verfolgt, weil er ist ja eigentlich nur ein KI-Angestellter, der aber eine gewisse eigene Dynamik hat. Und deswegen finde ich spannend, dass sie ihn so auch so völlig entfremdet haben mit diesen weiß-blonden Haaren. Ja. Ich musste aber einfach zweimal gucken, was ist das jetzt wirklich, Timothy Olyphant?
Ja. Aber auch wieder großartig. Also man hat noch nicht so viel von ihm gesehen in den ersten beiden Folgen.
Aber genug, um zu sagen, da will ich noch mehr über diesen Typen lernen, was ihn antreibt.
Ja, weil er halt natürlich nochmal ganz anders ist als die Hybriden und eben wirklich so abgeklärt und wenig.
Teilweise auch so ein bisschen abfällig gegenüber den rein menschlichen, ne? Da werden ja alle sterben und so. Und sind jetzt zum Beispiel die Hybriden für ihn eine Bedrohung, weil sie ihn ja ablösen könnten als das neue Roboter-Ding, sage ich mal, dass jetzt da auch ein richtiger Mensch drin steckt und nicht nur so ein künstlich erzeugtes Wesen? Weiß ich noch nicht.
Stimmt, ja, stimmt, ne? Das wird sich auf jeden Fall zeigen, aber das kann natürlich sehr gut sein, denn er scheint noch nicht so begeistert von ihm zu sein. Also wenn es nach
Babysitter,
ihm ging, und wenn es so nach ihm ging, dann würde er die emotionale Komponente von denen eigentlich komplett ausschalten.
Ja, wahrscheinlich schon, weil er sie selber nicht hat.
Ja.
Genau, das ist sehr spannend. Und der arbeitet natürlich dann auch, über den sollten wir auch unbedingt noch reden, für Boy Cavalier. Mhm. Das ist der Gründer von Prodigy, dieser Billionär über der fünften Firma, gespielt von Samuel Blanken. Den kann man wohl kennen aus Atlanta und Witcher Blood Origin und solchen Sachen.
Ja, und Black Mirror.
Black Mirror auch?
Ja.
Okay, welche Folge war das? Weißt du das noch?
Ja, das ist diese Folge, wo die irgendwie er und seine Partnerin, ich glaube, so eine Netflix-Doku oder sowas drehen wollen. Und dann übernachten die bei irgendwie einem oh, was, eine ältere Frau oder ein älterer Mann und die wollen so einen Serienkiller in oder so ein auf den Spuren eines Serienkillers,
okay,
irgendwo,
so ein bisschen
in England.
True Crime gruselmäßig,
genau,
war das? Okay,
und dann,
okay,
kommt irgendwie raus, dass die Person, bei der sie da wohnen, tatsächlich genau.
Genau, also sein Gesicht kam mir vage bekannt vor, aber ja, ich hätte jetzt nicht sagen können, er hat die und die Rolle genau in der Serie gespielt.
Ich finde, er sieht aber auch, hat sowas Ähnliches wie Alex Lorfer auch vom,
ja,
vom
so
Look
vom
her.
Ja, so vom Vibe her auch, ja, vom, ja, Look. Ja. Und ich muss sagen, er gefällt mir ziemlich gut als, mhm, Gründer und CEO von Prodigy. Der ist irgendwie so ein Wunderkind, kann dieses Gelangweilte und auch manchmal ein bisschen Respektlose, ja, gut rüberbringen gegenüber anderen, weil sein Intellekt ist ja der höchste und da reicht, mhm, niemand ran. Und deshalb muss er sich wahrscheinlich jetzt auch diese künstlichen Wesen erschaffen, damit er vielleicht irgendwann mal jemanden hat, der ihm das Wasser reichen, ja, kann, damit, ja, er eine ordentliche Konversation führen kann. Und ich mag einfach dieses ein bisschen unangenehm, ambivalente, selbstüberzeugte, was er da so rüberbringt, wenn er die Füße auf den Tisch legt beim Konferenztreffen,
ja,
oder so.
Oder wenn er während des Videocalls das iPad einfach zwischen seinen Füßen hält, während er auf dem Bett liegt.
Ja, hat noch so eine kindliche Komponente, mhm, von ist da irgendwie verspielt oder will sich jetzt nicht in diese Erwachsenenwelt einfügen, von wo man sich halt in so ein Schema pressen lassen, ja, muss. Aber gleichzeitig ist er dann doch schon irgendwie natürlich ein Stück weit älter als seine verpflanzten Protagonisten, die alle noch Hybriden, die alle noch Kinder sind.
Mhm.
Deshalb, ja, eine sehr spannende Figur. Bin ich gespannt, wo sie mit ihm noch hingehen.
Ja, ja, so ein charmanter Sonderling. Also wirklich wie Peter Pan eigentlich.
Ja, 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 genau. Und dann haben wir noch, sollte man darüber reden, Morrow. Das ist dieser Cyborg, der, mhm, mit dem Raumschiff am Anfang abstürzt und überlebt. Den musste auch erstmal schaffen.
Ja, ja.
Weil er sich dann so eine Kammer verschließt.
Gleichzeitig aber auch sein ganzes Team sterben lässt.
Ja, ja, er hat halt den Auftrag, ne, dass das überleben muss, was er auf die Erde bringt, und, mhm, dann hat das leider Priorität. Gespielt von Babu Cisse, den kann man vielleicht aus Free Fire kennen, falls du den Film kennst. Und der, ich finde spannend, wie sie ihn so ein bisschen undurchsichtig aufziehen, weil man halt nicht so richtig weiß, was eigentlich seine Motivation ist. Mhm. Also er ist ja ein Cyborg, das heißt, er hat schon noch menschliche Komponenten, könnte jetzt also auch eigene Entscheidungen treffen, hält sich dann aber doch an die Company-Devise.
Mhm. Ist schon auch, also skrupellos, aber nicht kaltblütig.
Genau, ja, das ist eine gute Beschreibung.
Ja.
Und ich muss zugeben, er ist mir noch nicht ganz greifbar geworden, mhm, weil er zwar handelt und damit die Handlung voranbringt, aber
man weiß noch nicht die Beweggründe dahinter.
Man bekommt so ein paar angedeutete Beweggründe, wollen wir jetzt nicht spoilern oder so, aber ich weiß noch nicht, ob die mir ausreichen, um die Figur zu motivieren.
Mhm.
Mal gucken.
Mhm.
Auf jeden Fall einfach noch ein Raumschiff sozusagen, Repräsentant, der da jetzt auf der Erde ist, das als solcher spannend. Ja, und dann haben wir halt noch diverse andere Hybriden, die mal mehr, mal weniger eindrücklich sind. Also, mhm, Wendy ist da schon klar diejenige, die ausgebaut wird, und alle anderen sind eher so, jo, mal gucken. Also zum Beispiel Smee, diesen Androiden, der, was macht der eigentlich? Der streitet sich die meiste Zeit mit Slightly, noch einem Androiden. Die haben dann halt wiederum eine coole Dynamik.
Ja.
So eine Freundschaft zwischen zwei Jungs, die auf einmal in erwachsenen Körpern stecken.
Mhm.
Ich habe mich eigentlich gefreut über Toodles, gespielt von Kit Young, weil ich Shadow and Bone Fan bin.
Ah, ja.
Nips und Curly und so. Aber da wünsche ich mir eigentlich noch ein bisschen mehr, die besser kennenzulernen.
Ja.
Oder hattest du von den übrigen Hybriden noch irgendwie so eine Art Liebling oder jemand, dem du besonders gerne gefolgt bist?
Ja, ich finde auch, dass sie dafür noch ein bisschen zu wenig Platz bekommen haben. Ich habe das Gefühl, sie sind aktuell primär einfach nur da, um nochmal darzustellen, dass das halt eigentlich alles Kinder sind, weil die sind im Gegensatz zu Wendy auch, naja, sie sind eigentlich gar nicht so viel jünger als sie, aber sie ist halt...
Sie war halt der erste Versuch, der gut geklappt hat,
genau.
Und jetzt soll sie die auch ein bisschen anleiten, die nach ihr kamen.
Genau, deswegen wirkt sie auch nochmal ein bisschen erwachsener als die anderen, auch verantwortungsvoller. Und ich glaube, sie wurde halt auch, selbst in ihrer Vorbereitung, wurde sie auch schon länger darauf getrimmt, dass das so jetzt ihr baldiges Leben sein wird. Und deswegen erkennt man an denen nochmal, finde ich, viel mehr, dass sie halt wirklich Kinder sind. Und das finde ich so ganz, ganz süß und charmant, gerade weil man auch mit ihnen mitfühlt, weil ich habe ja schon am Anfang gesagt, sie werden zu diesem Wohnhaus geschickt, um da eben auch so ein bisschen die Menschen zu schützen und natürlich die Gefahren zu ja, nicht unbedingt eliminieren, aber
einzufangen
eben,
oder einzudämmen.
Genau, ja, genau, ja, genau. Und das sind ja im Kopf einfach noch Kinder und die haben dann auch irgendwo Angst, obwohl sie ja deutlich mehr aushalten als wir sterblichen Menschen.
Und dann muss auch der Kirsch sie erstmal dran erinnern, ihr dürft keine Angst haben, ihr seid
genau,
hier die Überwesen sozusagen.
Ja.
Und die haben natürlich trotzdem so ein bisschen Schiss.
Absolut. Und auch als Zuschauerin denkt man sich ja auch, ach nein, aber die sind doch, das sind doch alles kleine Mäuse. Guck mal, wie angsterfüllt sie jetzt hier auf alles starren, was sie hier umgeht und wie angsterfüllt sie um jede Ecke gehen und so.
Und das muss die Serie natürlich auch erstmal schaffen, ne? Dass du diese Erwachsenen trotzdem als Kinder siehst, das ist auch eine Leistung auf jeden Fall.
Ja, voll, aber es ist für mich total aufgegangen. Also ich sitze da oder saß da die zweite Folge vor allem und dachte mir noch, Gott, protect the children.
Und ansonsten, weil ja die dann doch leider noch nicht ganz Profil bekommen so viel, fand ich leider auch noch, dass die Dame Sylvia und der Arthur, die auch noch in der Forschungseinrichtung eigentlich angestellt sind, als diejenigen, die ja dieses Hybrid-Experiment erst zum Erfolg führen, die werden zwar irgendwie so eingeführt als wichtige Figuren, aber kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Also was die mir geben sollen, so als Mutter- oder Vaterfiguren, abseits von diesem Boy-Cavalier.
Ja, total. Ich finde es auch schade, weil hier gerade die Dame Sylvia Essie Davis
aus der Babadook.
Ja, und Game of Thrones doch auch. Da hatte sie doch auch in einer Folge.
In einer Folge Game of Thrones.
Ja, aber da ist sie mir sehr lange geblieben, weil sie ist als Arya da bei diesen Schauspielern anfängt.
Ah,
da
ist
sie die Hauptdarstellerin.
Ja.
Und sie hat halt einfach so was ganz Liebevolles und auch ja hier wieder, sie kümmert sich ja auch sehr um Wendy und ist eigentlich fast schon wie so eine Mutterfigur, aber da ist halt noch zu wenig, was uns da gezeigt wird.
Sind halt auch, man merkt es ja schon, relativ viele Figuren, die jetzt hier überall ihren Anteil leisten sollen, dann kann man nicht alle gleich auserzählen. Mhm. Und dann gibt's ja auch noch die Monster, die dazukommen, über die sollten wir vielleicht auch noch kurz reden. Denn es ist ja natürlich nicht nur das Alien, was die Serie umtreibt und als Bedrohung durchaus auch die Handlung immer weiter voranbringt. Also, weil ich vorhin meinte, das Alien ist eher das Uninteressanteste.
Ja.
Es ist natürlich trotzdem präsent. Also ich glaube, Alien-Fans werden jetzt nicht rausgehen aus der Serie und sagen, gab ja gar nichts von Alien zu sehen, sondern es ist durchaus da, schon als Xenomorph, wie man so kennt und man bekommt seine Blutbäder und seine Säureblut und seine Spucke ins Gesicht. Das ist alles dabei. Aber gleichzeitig werden halt auch noch andere außerirdische Wesen eingeführt und also was man halt beim Alien schon kennt, ist für mich dann bei denen wiederum das Unbekannte, was mir so ein bisschen den Schauer über den Rücken laufen lässt, den ich eigentlich auch erwarte bei einer Alien-Serie, auch so ein bisschen Horror dabei zu haben.
Ja.
Zum Beispiel gibt es dann noch die, ich nenne sie Blutzecke.
Oh Gott, ja.
Das ist so ein heuschreckenähnliches Wesen, was dann irgendwie sich vollsaugen kann und dann hat es da diesen riesigen Blutsack hinten dran.
Ja,
es ist so eklig. Und da habe ich auch gedacht, haben sie sich hingesetzt und gedacht, wir kreieren jetzt Alienwesen, die irgendwie auf dem ekligsten, was man sich so auf der Erde vorstellen kann, basieren. Das ist eine Zecke oder irgendwas anderes, was sich vollsaugt an deinem Blut.
Und dieser Blutsack, das sieht ja auch noch fast schon so gehirnartig aus, weil das keine glatte Fläche ist, sondern da so irgendwie so komisch gewölbt und so. Aber die finde ich auch schon wirklich sehr, sehr gelungen.
Ja, dann gibt es noch diesen Kokon, wo man lange nicht weiß, was da drin schlummert, wenn man noch nicht bis Folge 6 geguckt hat.
Es könnte Flora, aber eben auch Fauna sein.
Ja, muss sich erst öffnen.
Mhm.
Und was man aber auch schon früh zu sehen bekommt, ist dieses Krakenauge.
Ja.
Das Auge, was irgendwie auf so Tentakeln durch die Gegend läuft.
Ich liebe deinen Namen.
Und ich finde, das finde ich so widerwärtig. Also ich habe generell so, wenn Horror und Augen, das finde ich alles eklig.
Ja, es ist dann halt auch noch, hat sowas Krabbenartiges durch diese ganzen Tentakel
und
Beinchen
und man
so.
Sieht es am Anfang halt auch, wie es sich aus so einer Katze rauslöst, die es offenbar übernommen hat irgendwie und dann ist die Katze Geschichte und so. Und im Trailer kann man auch schon sehen, dass da ein gewisses gruseliges Schaf ist, in das es wahrscheinlich später mal reinkommt. Und ich finde es halt stark, wie sie das schaffen, so ein Wesen, was ja eigentlich nicht kommunizieren kann auf die Weise, wie wir es kennen, trotzdem irgendwie so eine Art Intelligenz transportieren kann, indem es sich in andere Wesen reinfügt und dich mit deren Augen oder der eigenen Auge ja sich dann die anguckt, also
Richtig schön eklig, ja.
Und das, jetzt bin ich bei 4 Wesen, aber ich komme nicht auf das 5. Wurde uns das schon gezeigt? In den ersten Folgen wahrscheinlich noch nicht.
Nee, ich glaube noch nicht.
Und das ist interessant, weil immer von 5 Wesen die Rede ist. Alien, Blutsäcke, Krakenauge, Kokon.
Ja.
Und deshalb habe ich ein bisschen Angst, was da noch so schlummert, was man jetzt irgendwie noch übersieht. Mal gucken, was noch auf uns zukommt.
Es bleibt auf jeden Fall spannend, aber ich finde, die 4 an sich machen schon ein gutes Team. Ein gutes Bild. Nee, das ist echt. Also, und ich hatte jetzt gerade vorhin ja noch gesagt, ja, das CGI ist teilweise so ein bisschen, aber selbst bei den kleinen Kriechdingern und der Ekelfaktor funktioniert trotzdem ja, auch sehr, ja. sehr, sehr gut.
Genau. Gut, und das Alien darf natürlich auch weiterhin blutig ja, zu Werke gehen, ja. das sollte man nicht verschweigen.
Ich habe auch das Gefühl, dass es hier manchmal wieder ein Anzug war, oder?
Gut möglich, ja. dass sie jetzt nicht alles animiert haben, mhm. ja, wo es ging. Das hat sich ja häufig bewährt in Serien, dass man da auch was Haptisches hat und nicht nur rein animiert. Genau. Bevor wir dann, jetzt müssen wir langsam auf ein Fazit zusteuern, bevor hier unsere Stunde schon wieder vorbei ist.
Oh Gott, die Zeit geht so schnell.
Würde ich dich gerne noch fragen, wir haben jetzt natürlich auch sehr viel Positives gesagt. Gibt es dir noch was am Herzen, wo du sagst, das hat dir jetzt nicht ganz so gefallen an der Serie, wo du meintest, dass... können sie noch verbessern oder war jetzt nicht die beste Entscheidung?
Also ich meinte ja schon, dass es manchmal nicht ganz so gut aussieht.
Ja, die
aber,
Animation.
Genau, das ist jetzt aber nicht so furchtbar schlimm. Ich finde, es ist für die ersten zwei Folgen, sind es auch vielleicht sogar schon ein bisschen zu viele Figuren. Aber ich finde, sie kriegen das ganz gut hin, dass sie dann halt den Schwerpunkt auf die wichtigsten setzen und bei manchen anderen dann eben nur so ein bisschen anteasern, was uns erwarten könnte oder was diese Figuren ausmacht. Also so wirklich was Negatives oder Negativpunkt finde ich jetzt, habe ich jetzt gar nicht gefunden in den ersten beiden Folgen. Wie geht's da dir?
Ja. Bei mir war es so Kleinigkeiten wie, ich muss jetzt unbedingt nicht irgendwelche so Blitze von Bildern eingestreut bekommen, die mir schon mal irgendwas andeuten.
Ach, ja,
wo ich dachte, das ist ein bisschen billiger Effekt. Also das kannst du doch besser Noah Hawley.
Stimmt.
War jetzt nicht so mein Ding. Und dann arbeitet auch ganz viel, ist mir jetzt im Laufe, ich habe ja schon 6 Folgen gesehen, so mit Überblendungen, wo dann immer wieder so im Bild noch was anderes überblendet wird, wo ich dachte,
ach,
das ist so ein 80er-Jahre-Ding. Nee, nicht, dass sie über, sondern dass was gleichzeitig stattfindet. Also es redet jemand und über die Person, wo es geredet wird, wird mal kurz irgendwie so halb durchsichtig eingeblendet oder so. Ich dachte, okay, ist eine stilistische Entscheidung.
Ja.
Weiß ich noch nicht, ob ich damit jetzt konform gehe, aber okay, kann man machen. Ich glaube, er muss halt auch im Rahmen dieser Alien-Serie, die ja schon sehr an den Franchise gebunden ist, kann er jetzt nicht so Negan entfesseln, sondern sich dann an gewisse Vorgaben halten, aber versucht da zumindest irgendwie ein bisschen auch auf der Bildebene was Interessantes einzubringen. Und was ich hingegen aber super fand, war dieses, es gibt ja vor jeder Folge so ein, ich nenne es mal Previously On, also was bisher geschah, aber es ist völlig ohne Worte. Es werden dir nur so Bilder hingeschmissen und du weißt sofort wieder, was in den Folgen davor war. Das habe ich noch nie so erlebt, so ein wortloses, daran müsst ihr euch erinnern. Das fand ich ganz cool.
Das stimmt, ja.
Ansonsten ja, ein bisschen im Mittelteil geht das Tempo ein Stück weit zurück, wo ich am Anfang dachte, gleich als dieser Absturz auf die Erde kommt, wo ich dachte, muss man jetzt, um die Alien-Zuschauerschaft einzufangen, das wirklich im All anfangen und dann gehen wir erst zu den da Hybriden, die geboren werden, sozusagen als neue Wesen, was ich ja dann viel interessanter fand. Aber wahrscheinlich braucht man es einfach so zum Abholen.
Ja, ich finde, es funktioniert aber sehr gut. Also es war ein sehr schönes Abholen, weil auch die Crew, die man dann kurz kennenlernt und auch, ich meine, dass sie nochmal klar machen, dass einer von den Crewmitgliedern einer nachgestellt ist und so, ist ja eigentlich alles nicht relevant, aber trotzdem schön zu sagen, okay, so eine kurze Geschichte erzählen wir mit denen auch noch, damit ihr so ein bisschen Interesse für die aufbaut, damit es auch von Bedeutung hat, wenn die jetzt alle gnadenlos verrecken werden. Aber das war wirklich so ein, ich dachte mir auch kurz so, ach, ich könnte mir jetzt auch noch einen Alien-Film mit euch anschauen.
Wie sage ich das jetzt, ohne was zu spoilern? Vielleicht kommst du in späteren Folgen nochmal in den Genuss. Ich kann dir nichts versprechen.
Okay,
ja.
Was ich aber auch richtig, richtig gerne mochte, und das war schon immer was ich an dem Franchise sehr gern mag, die Schauspieler, also der Cast, ich finde dieses, niemand von denen hat dieses typische Hollywood-Gesicht, was man heutzutage sieht.
Ja.
Die sehen alle irgendwie anders aus. Es fühlt sich aber auch nichts an wie so ein Checklisten-Casting. Okay, wir brauchen jetzt noch die diverse Person. Wir brauchen das und das. Sondern es ist einfach, okay, wir möchten eine unterschiedliche Sammlung von Menschen, von die auch, also es ist bescheuert, von einer Zeit zu reden, die wir noch nicht erlebt haben, aber es hat halt eben auch von der Art, wie sie aussehen, könnten die auch aus einem 80er Film oder einer Serie stammen. Also es hat mir wirklich, wirklich sehr gut gefallen, weil das vermisse ich heutzutage ganz oft, dass
da zu viel glatt gebügelte Hochglanzstars sind und nicht so mit interessanten Gesichtern auch gearbeitet wird. Ja,
genau,
doch, gehe ich mit.
Ja, das fand ich sehr, sehr schön.
Sehr schön. Gut, dann lass uns jetzt wirklich zu einem Fazit kommen. Mhm. Wie würdest du anderen Menschen die Alien Earth Serie empfehlen, wenn es sich noch nicht herauskristallisiert hat aus diesem Gespräch?
Also ihr habt ja gehört, ich finde es ganz, ganz furchtbar. Auf keinen Fall. Ich werde es auch nicht mehr weiter schauen. Nee, um Gottes Willen, wirklich. Also so jetzt die ersten Eindrücke. Ich habe bislang 3 Folgen schon geguckt. Ich bin noch nicht so weit wie Esther, aber ich bin wirklich voll auf begeistert und freue mich auch sehr, dass das jetzt so gut aufgegangen ist bislang. Und ja, guckt euch auf jeden Fall an.
Ja. Kann ich eindeutig auch mitgehen. Ich finde es visuell überzeugend, ich finde es erzählerisch überzeugend, dass es mich noch überraschen kann und eine andere Richtung jetzt gerade mit diesen Androiden und Synth und Hybriden noch einschlägt, als jetzt eine Alien-Serie zu sein. Und das hat es für mich eigentlich bewiesen, dass es einfach ein spannendes neues Kapitel aufschlagen kann, ohne das Alte zu missachten, sondern es wird schon auch würdig behandelt, aber dem trotzdem so einen frischen Wind zu geben, dass es sich irgendwie ein bisschen anders anfühlt, dass ich auch einsteige und denke, oh, was erwartet mich denn jetzt hier? Ja. Du hast da so einen schönen Vergleich schon letztens, als wir drüber geredet gemacht haben. Mit was hast du es verglichen? Vom Gefühl her so?
Ja, ich habe es vom Gefühl her sehr mit 28 Years Later verglichen, weil der Film ja auch was ganz Eigenes aufbaut, aber man hat trotzdem dieses Gefühl von den Originalfilmen immer mit drin. Also der Geist springt da mit, aber, und das finde ich hier genauso, es ruht sich nicht einfach aus dem auf. Es ist nicht einfach so eine Wiederaufhaschung von allem, was wir jetzt schon gesehen haben, um zu zeigen, ach cool, guck mal da und da, und erinnert ihr euch noch an das? Sondern es steht wirklich für sich allein, es macht die Welt einfach nur noch mal größer und in meinen Augen auch noch mal toller dadurch und spannender.
Ja. Auf jeden Fall. Also, ihr Alien-Fans, Sci-Fi-Fans, teilweise auch Horror-Fans da draußen, schaut euch unbedingt Alien Earth an. Von uns gibt's da eine dicke Empfehlung. Und lasst uns natürlich auch gerne von eurer Position aus wissen, wie haben euch die ersten 2 Folgen gefallen? Was hat euch da besonders überzeugt oder vielleicht nicht so ganz überzeugt? Wollen wir natürlich auch gerne wissen. Bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Ich danke dir, Bea, dass du hier warst, um mit mir in die Welten des Alls, ach nein, die Welten der Erde vorzustoßen. Der fremde Planet Erde.
Ja, ich danke dir. Ich hatte richtig viel Spaß.
Ich auch. Und dann hören wir uns sicherlich bald in einer neuen Folge wieder. Danke fürs Zuhören. Tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.